Ja, liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir im neuen Jahr 2012 wieder unter euch sein dürfen. Zwar mussten wir unsere Marianne zu Hause lassen, ihr geht's heute nicht so gut, aber wir sind dankbar, dass es ihr so geht, wie es ihr geht nach dieser schweren Krankheit. Ich möchte euch grüßen an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr mit der Jahreslosung für 2012 aus 2. Korinther 12, Vers 9. Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unsere Schwachheit werden wir oft bewusst. Und als ich diese Jahreslosung zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich riesig gefreut. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Doch diese Kraft Jesu, die in uns schwachen Menschen mächtig werden soll, wird nur existent, wenn wir an seiner Kraftquelle angeschlossen sind und auch bleiben. Dazu bedarf es der vier Gs, also der Buchstaben G. Erstens das Gebet. Das heißt, meinen Willen in Gottes Hand legen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wie es uns im Vater unser von Jesus selbst gelehrt wird. Zweitens, Gottes Wort. Und das ist der göttliche Maßstab, damit Leben gelingt und dadurch wächst. Drittens, der Glaube. Das heißt nach Römer 5, Vers 1, da wir nun sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und schließlich viertens, Gemeinschaft. Das heißt nach Matthäus 18, Vers 20, mit Christus in der Gemeinschaft der Heiligen. Oder 1. Johannes 1, Vers 3 bezeugt es so: Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Heute Morgen wollen wir uns nun mit dem ersten G, mit dem ersten Buchstaben G, dieser Kraftquelle etwas beschäftigen. Ich lese uns den Predigttext, wir bleiben auch beim Jakobusbrief, aber ganz hinten, Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Dort heißt es: Ist einer von euch bedrückt, anderen Übersetzungen heißt es auch krank, dann soll er beten. Ist einer fröhlich, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Und er betete wieder. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Ja, liebe Geschwister, als Überschrift über diesen Text habe ich die Worte einer Auslegung übernommen. Dort heißt es, die große Wirkung des Gebets. Vielleicht stellt sich gleich am Anfang die Frage, ist die Wirkung meiner Gebete so groß und real, dass ich so freimütig wie Jakobus in Vers 13 beten kann? Geht das überhaupt? Oder nimmt hier der Apostel Jakobus nicht den Mund zu voll? In einem kleinen Büchlein mit dem Titel »Das helfende Wort« habe ich 14 Thesen gefunden, was Beten heißt, was Beten bedeutet, wie und wann und was wir beten dürfen und sollen. Gebet heißt, und das ist der Grundtenor, auf Gott warten, stille vor ihm werden. Leider kann ich heute der Zeit wegen nicht alle dieser 14 Thesen beleuchten. Deshalb möchte ich mich nur auf 3 dieser Thesen, die auch unseren Bibeltext beinhalten, vorstellen. Erstens, wir sollen im Glauben beten. Jakobus 1, Vers 6. Wir haben diesen Vers eben in der Schriftlesung gehört. Ich lese uns ihn noch einmal. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Zweitens, in Krankheitszeiten sollen wir beten. Das sind die Verse 13 bis 16. Und schließlich drittens, wir dürfen auch um große Dinge beten. Verse 17 und 18. Was für einen herrlichen Herrn haben wir in unserem Heiland Jesus Christus. Schon in dem Titel Heiland steckt das Wort Heil. Jesus möchte, dass wir ganzheitlich heil werden. Unser Text stellt uns 3 Gebetsformen vor. Erstens, beten in allen Lebenslagen. Kommen wir nochmals auf Vers 13 unseres Textes zurück. Dort heißt es, leidet jemand unter euch, der bete. Man kann auch sagen, ist jemand bedrückt unter euch, der bete. Und man kann es auch so ausdrücken, erleidet jemand ein Unglück. Das schließt auch seelische Belastungen etc. mit ein. So soll er nicht jammern oder die Schuld gar bei anderen suchen, sondern er soll sich direkt an Gott wenden. So die Bedeutung des griechischen Wortes proseuchomai und ihn, den Herrn aller Herren, um Errettung bitten. Gott möchte in allen Lebenslagen angerufen werden und er möchte helfen. Ist uns die göttliche Notrufnummer bekannt? Weiß sie jemand? 50:15. Psalm 50, Vers 15. Dort steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Ist jemand guten Muts, weil es ihm gut geht? Der soll das nicht für selbstverständlich halten, sondern Gott dafür danken und Psalmen und Loblieder singen. Das Bittgebet in angefochtener Lage und das Loblied aus fröhlichem Herzen gehören zueinander. Das ist die natürlichste Kommunikation mit Gott. Ein Mensch wird in den Notzeiten seines Lebens kaum die Freiheit haben, Gott um Hilfe anzurufen, wenn er die Anbetung Gottes nicht bereits in glücklichen und unbeschwerten Zeiten seines Lebens eingeübt hat. Ich habe da in der Adventszeit eine ganz schlimme Erfahrung gemacht. Mir ist bekannt geworden, dass ein alter Kollege, er ist inzwischen 82, schwer krank im Krankenhaus liegt. Ich wollte ihn besuchen, hatte auch vor, mit ihm zu beten. Kam rein ins Krankenzimmer, musste Handschuhe anziehen. Es war infektionsgefährdet, seinen Mantel noch drüber ziehen. Der Kollege hat sich recht gefreut, dass ich gekommen bin, aber da ging's los. Die Schwestern und die Ärzte, die haben alles andere bekommen, bloß keinen Ehrentitel. Der hat an allem rumgemeckert, was zum Meckern gab. Ich wollte eigentlich mit ihm beten, aber ich habe nicht die Freiheit gehabt, mit ihm zu beten. Er war so aufgelöst. Da sagt er mir, ich habe die letzten 20 Jahre keinen Arzt gehabt und jetzt diese, die taugen überhaupt nichts. So ist es, wenn man wirklich die Anbetung Gottes nicht in glücklichen Zeiten eingeübt hat, dann wird es schwierig, wenn man in so einer Lage ist. Ich vermute, dass er Darmkrebs hat, weil er muss ständig auf die Toilette. Eines der verlogensten Sprichwörter unserer Zeit lautet, spare in der Not, dann hast du Zeit dazu. Das klappt weder im menschlichen Miteinander und erst recht nicht in geistlichen Dimensionen. Zweitens, Gebet und um Heilung und Sündenvergebung, Vers 14 bis 16. Der Begriff krank, Vers 14, kann auch mit kraftlos oder schwach übersetzt werden. Zeiten der Krankheit werden häufig als Zeiten der Gottesferne und der Isolation erlebt. Jakobus weist hier einen anderen Weg. In der Krankheit kann deutlich werden, wie der Mensch allein von Gott abhängig ist. Krankheit ist für Jakobus eine Gelegenheit, besonders nach Gott zu fragen und eine geistliche Sicht für das ganze Leben, einschließlich der Krankheit, zu gewinnen. So wird Krankheit, wie schwer sie auch sein mag, zu einem Weg, Gott zu nahen und ihm zu begegnen. Kranke Menschen gehören nicht nur in das Wartezimmer des Arztes, sondern mitten in die Gemeinde. Natürlich sind wir von Herzen dankbar für unsere Ärzte und Schwestern und die ganzen medizinischen Möglichkeiten. Doch ein kranker Mensch leidet nicht nur, nennen einfach mal ein paar, an seiner Galle, vielleicht an den Bandscheiben oder Viren oder sonst was. Er ist als ganzer Mensch betroffen, verunsichert und im Glauben angefochten. Mich freut es immer, wenn am Anfang des Gottesdienstes eure kranken Geschwister euch zur Fürbitte empfohlen werden. Ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Krankheit weist den Menschen auf Gott und stellt ihn mitten in die Gemeinde. Wenn nun der Bruder oder die Schwester so krank ist, dass er die Gemeindeversammlungen nicht mehr besuchen kann, dann ist er damit aus der Gemeinde nicht ausgeschlossen. Er darf die Ältesten herbeirufen, durch die die Gemeinde dann vertreten ist. Darüber hinaus, in den Ältesten tritt auf verborgene Weise Jesus selbst an das Krankenbett. Es ist für einen Kranken gut zu wissen, dass er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen darf, damit sie mit ihm beten. Der kranke Mensch wird durch die Anweisungen des Jakobus aus der Isolation herausgeholt. Jakobus zeigt hier, wie an anderen Stellen seines Briefes, einen fruchtbaren geistlichen Weg mit Versuchungen umzugehen, die einem getroffen haben. Wichtig ist, die Ältesten werden vom Kranken gerufen. Das heißt, die Initiative geht vom Kranken aus. Er muss entscheiden, in welcher Situation und in welchem Zustand er die Ältesten zu sich ruft. Die Tatsache, dass der Kranke die Ältesten zu sich kommen lassen muss, zeigt, dass es sich um eine schwere Krankheit handelt. Doch muss der Kranke nicht bereits im Sterben liegen. Es wird von dem Kranken lediglich erwartet, dass er bereit ist, in seiner Krankheit Gott zu begegnen und Hilfe von ihm zu erbitten. Der Ruf nach den Ältesten ist ein Ausdruck seines Glaubens, der in dieser Angelegenheit etwas von Gott erwartet. Die Ältesten sollen über ihn beten. Mit dieser Formulierung ist wohl die Handauflegung gemeint, wie sie Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Markus 16, Vers 18. Die Handauflegung ist das äußere Zeichen dafür, dass der ganze Mensch samt seinem Körper vor Gott gebracht wird. Auch der Körper eines Menschen wird dabei in einem geistlichen Zusammenhang gesehen. Bei den Ältesten handelt es sich, darf ich mich einmal so ausdrücken, um ganz normale Älteste einer Gemeinde. Also nicht um Menschen, die notwendig die besondere Gabe der Krankenheilung haben. Vergleiche dagegen 1. Korinther 12, Vers 9 und 28 bis 30, wo Paulus von den verschiedenen Gabenzuteilungen in dem einen Geist spricht. Das Gebet der Ältesten ist durch eine Ölsalbung begleitet. Aus dem griechischen Wortlaut geht hervor, dass die Salbung mit Öl nicht als eine zweite Handlung zum Gebet hinzutritt, sondern das Gebet selbst verstärkt. Im Anschluss, Vers 15, ist allein von der Wirksamkeit des Glaubensgebets die Rede. Handauflegung und Salbung unterstützen das Gebet. Sie sind darüber hinaus Zeichen für Gottes Beistand und Berufung. Gebet und Salbung mit Öl geschehen im Namen des Herrn. Das heißt, bei dieser Handlung stehen weder die Macht und Autorität der Ältesten noch der besondere Glaubensmut des Kranken im Vordergrund, sondern der Herr, in dessen Namen alles geschieht. In seinem Namen heißt natürlich auch in seinem Willen. Das im Glauben gesprochene Wort wird dem Kranken helfen, Vers 15. Luther übersetzt auch den Kranken retten. Hinter dem Wort retten verbirgt sich aber mehr als bloßes Gesundwerden. Jakobus gebraucht das Wort retten an den anderen Stellen seines Briefes im Zusammenhang mit der Errettung aus dem Endgericht. Wie schon gesagt, ist Kranksein in der Bibel mehr als nur ein physischer Defekt. Es hat etwas zu tun mit der Todverfallenheit dieser Welt, die eine Folge der Sünde ist. Krankheit kann, und ich möchte das Wort kann unterstreichen, Krankheit kann die verschiedensten Ursachen und Formen haben. Deswegen zielt das Gebet der Ältesten also nicht zuerst auf die körperliche Unversehrtheit, sondern auf das ewige Heil des Kranken, die Rettung im Endgericht. Denn retten ist etwas anderes wie heilen. Es bedeutet, dass der Kranke in der Hand Jesu bleibt. Der Herr wird ihn aufrichten, fährt Vers 15 fort. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wird dieser Begriff mit ermutigen, stärken gebraucht. Wie Gott einen Menschen in der Krankheit aufrichtet, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Bei einem kommt die Krankheit zum Stillstand, einem anderen schenkt er Kräfte zur Genesung und wieder ein anderer erfährt direkte Heilung. Andern wiederum bleibt die erhoffte Genesung und Heilung versagt. Aber auch sie wird der Herr aufrichten und ihnen die Kraft schenken, mit der Krankheit zu leben oder ihnen den Mut geben, das bevorstehende Sterben aus seiner Hand zu nehmen, in der sie auf der letzten Wegstrecke geborgen sind. Jakobus fährt in Vers 15 fort, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wiederum, nicht jede Krankheit kann direkt auf eine persönliche Sünde des Kranken zurückgeführt werden. Davon geht auch Jakobus aus. Deswegen heißt es auch weiter, wenn er Sünden begangen hat. Aber dennoch muss mit dieser Möglichkeit gerechnet werden. Selbst wenn kein direkter Zusammenhang zwischen den Sünden und der Krankheit eines Menschen erkennbar ist, ist es für den Kranken hilfreich zu wissen, dass ihm seine Sünden vergeben sind. Krankheit ist also mehr als ein Defekt des Leibes. Es gibt verborgene Zusammenhänge. Jakobus spricht von dem Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Das heißt, wenn einer genug im Leben gesoffen hat, braucht er nicht sich zu wundern, wenn seine Leber kaputt ist. Aber es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Beziehung zu Gott, dass Gott einen Menschen näher zu sich ziehen möchte. Indem er aber dem Kranken die Möglichkeit eröffnet, die Ältesten zu sich zu rufen und seine Sünden zu bekennen, damit sie vergeben werden, macht er deutlich, Krankheit trennt den Menschen nicht von Gott und auch nicht von der Gemeinde. Deshalb sollen auch die Sünden bekannt werden, Vers 16. Sündenvergebung vollzieht sich nicht allgemein und unverbindlich. Sie ist an das Bekenntnis der Sünden gebunden. Und dies geschieht auch vor Menschen. Beichte gehört für Jakobus zum lebendigen und tätigen Glauben. Vergleiche Kapitel 2. Wo Sünden öffentlich geschehen sind, ist es auch wichtig, dass sie auch öffentlich bekannt werden. Jakobus sagt dies in einer wunderbaren Freiheit. Menschen sollen dadurch nicht peinlich berührt oder in die Enge getrieben werden. Er weiß vielmehr, von diesen Sündenerkenntnissen geht eine heilsame und heilende Befreiung aus. Heilen, gesund werden kann beides bedeuten. Körperliche Heilung sowie Heilung des Herzens, Heilung vom Schaden des Erwerbs und der Sünde. Jakobus zeigt einen Weg gegenseitiger Verantwortung und Bedürftigkeit in der Gemeinde. Da ist keiner ausgenommen. Da gibt es nicht auf der einen Seite die Sünder, die krank sind, und auf der anderen Seite die Heilige, die sie gesund beten. Es kann sogar sein, dass die Krankheit des einen auch zum geistlichen Wachwerden der Gesunden beitragen kann. Diesen Aspekt dürfen wir auch nicht geringer achten. Der Weg zur Gesundung, zur inneren wie zur äußerlichen, zum Heil wie zur Heilung, ist nicht ein Weg der menschlichen Reifung oder ein Weg, auf dem Menschen von Heilungspredigern abhängig werden. Es ist ein Weg des Gebets. Und dieser ist ein Weg der Abhängigkeit von Gott, der hier allein das Entscheidende tun kann. Jakobus beschließt diesen Vers mit einer Verheißung: Eines gerechten Gebet vermag viel. Der Herr ist ferne von den Gottlosen, aber der gerechten Gebet erhört er. Sprüche 15, Vers 29 und Psalm 145, 18 folgende. Der Gerechte ist der, der in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben möchte und deshalb auch sein Gebet nach dem Willen Gottes ausrichtet. Das lehrt uns ja Jesus, wie wir schon gehört haben, in seiner Gebetsanleitung für uns, dem Vater unser. Schließlich noch kurz, drittens, ein Vorbild für wirksames Gebet sind die Verse 17 und 18. Elia war ein schwacher Mensch, gleich wie wir. Er war wohl ein Gerechter, aber es wäre falsch, daraus zu entnehmen, dass nur er so beten konnte. Wir kennen ja seine Geschichte aus 1. Könige 17 und 18. Auch Jesus selber spricht diese Geschichte in Lukas 4, Vers 25 an. Jakobus möchte uns Mut machen, von ihm zu lernen, was unser Gebet in Übereinstimmung mit Gottes Willen vermag. Denn wie Elia erwarten wir alles nicht von unserem Gebet, sondern von Gott. Die Formulierung, ein schwacher Mensch, gleich wie wir, steht darüber hinaus in Verbindung zu dem, was über die Propheten ganz allgemein gesagt wurde. Es wird in Vers 10 dieses Kapitels deutlich. Sie waren nämlich Leiden ausgesetzt. Man könnte auch übersetzen, Elia hatte die gleichen Leiterfahrungen wie wir. Jakobus hat bei Elia also auch das Ertragen von Konflikten und körperlichen Schwächen im Blick, die er ebenso ertrug wie wir. Gerade weil Elia unter den gleichen Vorbedingungen, aber vertrauensvoller als alle anderen Menschen betet, kann er wirklich Vorbild sein. Elia handelte in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Auf die Weisung Gottes hin verkündigte er, dass es nicht mehr regnen sollte. Wir erfahren aus dem Tempelgebet Salomos, dass es sich bei der Dürrezeit um ein Gericht Gottes handelt, das erst wieder ein Ende haben wird, wenn sich Israel von seinen Sünden bekehrt, seine Sünden bekennt und Gott darum bittet, dass er wieder Regen senden möge. Das können wir 1. Könige 8, Vers 35 folgende nachlesen. Die Dürrezeit steht mit der Sünde. Das Ende der Dürrezeit mit der Bitte um Vergebung in Zusammenhang. Die Verbindung zu Vers 15 ist dabei deutlich. Der Regen ist, wie in Vers 7 dieses Kapitels, ein Bild für die rettende Gnade Gottes. Das Gebet eines Gerechten kann das rettende Eingreifen Gottes verzögern oder schnell herbeirufen. Doch handelte Elia darin nicht willkürlich oder eigenmächtig. Er tat es auf das ausdrückliche Gebot Gottes hin. 1. Könige 18, Vers 1. Elia ist in allem ein Vorbild dafür, wie viel das Bittgebet eines Gerechten in seiner Wirkung vermag. Er hat ja nicht nur das Angenehme von Gott erbeten, sondern war bereit, den Beginn der Dürrezeit ebenso anzusagen wie deren Ende. Er hat die Sünden nicht verschwiegen und hat Gottes Urteil darüber verkündigt. Deshalb hat Jakobus dazu Mut gemacht, im Zusammenhang mit einer Krankheit auch von Sünde zu reden. Auch wenn das von den Beteiligten auf den ersten Blick als unangenehm empfunden werden könnte. Elia handelte und betete nicht eigenmächtig, sondern in Übereinstimmung mit Gottes Willen und auf die Weisung Gottes hin. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Ältesten erst auf besondere Weisung des Heiligen Geistes um Heilung des Kranken beten sollten. Auch das habe ich schon öfters erlebt. Elia wird nicht müde, mit derselben Bitte mehrfach zu Gott zu kommen. So dürfen wir auch mit derselben Bitte wiederholt vor Gott reden. Der Gerechte lässt sich nicht dadurch entmutigen, dass sein Gebet nicht sofort, nicht sogleich Erhörung findet. Er hört nicht auf zu beten, wenn er weiß, dass Gott handeln möchte. Lassen wir uns doch voll Vertrauen vom Hebräerbriefschreiber einladen. Hebräer Kapitel 10, Vers 22 und 23. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Amen.